Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über den Hebräerbrief fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Die Botschaft des Hebräerbriefes. Wir haben gesehen, dass jeder Brief einen Zweck erfüllen muss. Und der Zweck des Hebräerbriefes ist eine ernste Warnung oder Mahnung vor dem Selbstbetrug der Sünde. Es soll vermieden werden, dass der Einzug in das himmlische Jerusalem, in die Seligkeit, in die Verheißung oder in die Ruhe, den Empfang der großen Belohnung nicht verpasst wird. Und wir erinnern uns an die Texte aus Hebräer 3, 7 und 8, 12 und 13, die da sagen, darum wie der Heilige Geist spricht, heute so ihr hören werdet seine Stimme, so verstocket eure Herzen nicht, wie geschah in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Seht zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott, sondern ermahnet euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass niemand unter euch verstockt werde durch Betrug der Sünde. So, wir haben also einen inneren Feind, der möchte, dass wir das heute verpassen, dass unser Herz verstockt wird durch den Unglauben und damit das Ziel nicht erreichen. Das ist eine ernste Warnung, die hier Gott durch seinen Boten gibt. Die Frage ist, wem gibt er sie? Wer ist der Empfänger? Nun, es sind die Hebräer, es ist das Volk Gottes. Deshalb zieht er auch eine Parallele zu der Geschichte der Kinder Israel und vergleicht die mit der heutigen Zeit, nämlich mit der Gemeinde Gottes. So, wir alle wissen, dass die Kinder Israel aus der Sklaverei Ägyptens in die Freiheit in das verheißene Land kommen sollten. Sie wurden durch große Kraft Gottes aus Ägypten herausgeholt. Sie wandern durch die Wüste. Aber bevor sie eingehen in das Land, muss eine Prüfung geschehen. Und sie fallen durch bei der ersten Prüfung. Nach 2 Jahren, nachdem sie an den Toren des verheißenen Landes waren, kommt der Unglaube hervor. Und dann müssen alle die, die über 20 Jahre alt waren, die ausgezogen sind aus Ägypten, in der Wüste sterben. Und am Ende sind es nur 2 von denen, die über 20 waren beim Auszug, die auch in das verheißene Land hineinkommen. Das nimmt er und will klar machen, was der Gemeinde Gottes, der Weg der gläubigen Christen für eine Gefahr ist. Weil wenn die schon, die ja die sichtbare Gegenwart Gottes hatten durch die Feuersäule in der Nacht und die Wolkensäule am Tag, die Gott von dem Berg direkt gesprochen hat, wenn das alles nicht geholfen hat, dann ist doch auch die Gemeinde der Christen in Gefahr. Sie warten auf das Kommen des Herrn, weil wir stehen am Ende des Weges und warten einzuziehen in die Seligkeit, einzunehmen die Verheißung. Dieses verheißene Land hier für die Kinder Israel war ja nur ein Bild für die Realität, die uns heute bevorsteht. Auch wir haben einen Weg begonnen mit der Neugeburt, mit dem Kreuz. Und die Gemeinde Gottes hat einen Weg durchwandert durch das finstere Mittelalter. Und auch wir sind jetzt an den Grenzen der Ewigkeit. Und wir sind mitten in der Prüfung vor dem Einzug. Ja, wir standen nicht das erste Mal hier, aber sicherlich stehen wir hier jetzt das letzte Mal. Die Sünden haben den Himmel erreicht und es wird keinen Aufschub mehr geben. Deshalb kommt dieser Brief an die gläubigen Christen zur richtigen Zeit. Wir müssen uns erinnern, wo stehen wir und wohin geht die Reise? Wir müssen geprüft werden. Es wird nämlich kein Unreiner in das Land hineinziehen. Es wird niemand hineinziehen, der nicht gelernt hat, die Lektion der Liebe, der nicht gelernt hat, dass das selbstlose Handeln die Essenz des gläubigen Menschen ist, der sich selbst vergisst und handelt so, wie die Liebe es sagt. Nie aus Furcht, sondern immer aus Überzeugung. Wir leben heute in dieser Prüfung, die uns zeigt, dass wir, die meisten, wenn wir so sehen, in den christlichen Kirchen fallen so langsam durch. Vielleicht gibt Gott noch ein bisschen Gnade. Vielleicht wachen noch manche auf. Ansonsten ist es für immer vorbei. Die Verstockung hat dann stattgefunden. Und dann kann man kommen, egal mit welchen Argumenten. Sie bleiben in ihrem Unglauben. So, der Brief ist nicht geschrieben an die Welt, sondern an die Gläubigen, die unterwegs sind aus der Sklaverei zur Stadt der Freiheit. Ja, dahin sind wir berufen. Welches ist der Zeitpunkt? Der Zeitpunkt ist kurz vor dem Ziel, am Ende des Weges. Und deshalb ist die Frage, wird der Brief geschrieben, nur um die Gemeinde zu warnen? Oder hat die Gemeinde einen Auftrag? Haben die Gläubigen etwas zu tun in dieser Welt? Und wir alle wissen, dass entsprechend dem Gesetz der Liebe kann nichts für sich selbst existieren. Auch nicht die Jünger und die Gemeinde, die Christus berufen hat, kann für sich existieren. Deshalb sagt auch der Schreiber des Hebräerbriefes in Hebräer 13, 15, 20 bis 21, so lasset uns nun opfern durch ihn das Lobopfer Gott alle Zeit. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das heißt, wir müssen seinen Namen bekennen. Wir müssen in dieser Welt, in der Gott vergessen ist, seinen Namen wieder zum Vorschein bringen. Der Gott aber des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut des ewigen Testaments, unseren Herrn Jesus, der mache euch fertig, in allem guten Werk zu tun seinen Willen und schaffe in euch, was vor ihm gefällig ist, durch Jesus Christum, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, der Wille Gottes ist, dass die ganze Welt erleuchtet wird von seiner Herrlichkeit, dass sein Name gesehen wird. Weil jetzt in dieser Krise gibt es nur noch einen Namen. Das ist aber nicht der Name Christi, sondern ein anderer, der auch mit C beginnt. Das ist in aller Welt Munde. Ob das jetzt Gläubige oder Ungläubige sind, der Götze dieser Tage ist und hat die Macht. Deshalb ist die Gemeinde beauftragt, das Salz und Licht der Erde zu sein, mit einer letzten Einladung und Warnung. Wir müssen der Welt etwas geben, weil wir stehen am Ende der Tage. Jesus wird wiederkommen in diesen Tagen. Und der Kampf ist, dass jeder Mensch sich entscheiden muss, endgültig zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Freiheit und Gefangenschaft, zwischen der Abhängigkeit von Gott oder der Abhängigkeit von Satan, den Menschen und der Regierungen. Die Entscheidung wird deshalb schwierig, weil der Satan verkauft die Lüge als Wahrheit und er verkauft die Gefangenschaft als Freiheit. Und ihr seht, wie effizient das ist, weil die Leute gehen und sagen, naja, ich teste mich, damit ich dann ein halbes Jahr den genesenen Schein habe. Meine Lieben, auch das ist ein Betrug, weil man erkauft sich die Freiheit mit einem Test. Muss ich das? Ist meine Freiheit abhängig von einem Test? Von jemandem? Ist meine Freiheit abhängig, dass ich etwas zeige, dass ich sicher bin oder dass ich nicht ansteckend bin? Nun, wer wird eine entscheidende Rolle spielen als Hilfe zur Entscheidung? Und das hat Gott verheißen, die Kinder Gottes, die heute zunächst durch den Hebräerbrief, durch die Arbeit Gottes wach werden. Die Kinder Gottes, die zuerst geprüft und gesichtet und gerichtet werden, die werden eine entscheidende Rolle spielen. Weil sie werden der Welt demonstrieren in ihrem Leben das Grundgesetz aller Dinge. Sie werden erklären können, wie der Mensch funktioniert und wo oder wie die Krankheit nur entstehen kann. Sie können die Funktionen des Menschen und sie können die Grundbedürfnisse des Lebens. Sie wissen, dass das alles absolute Dinge sind. Sie sind unveränderbar. Deshalb sind sie ein Maßstab für jegliche Information. So zusammen mit dieser Basis und dem, was wir aus dem Wort Gottes gelernt haben, werden wir als Kinder Gottes die Welt vor die letzte Entscheidung bringen. Deshalb studieren wir diesen Brief. Deshalb wollen wir eingehen in die Ruhe. Wir wollen die Seligkeit erfahren. Wir wollen als freie Wesen, egal wie die Umstände sind, weil Freiheit muss in unserem Geiste sein, auch wenn der Körper gefangen ist oder im Gefängnis oder wo auch immer man ist, wer dem Geist frei ist, den kann niemand gefangen nehmen. Deshalb wollen wir als die wahren Freien, als die, die sich in keinen Kompromiss eingehen müssen, die Welt, die Menschen, als letztes Zeugnis, als eine letzte Einladung und als eine letzte Warnung geben. Und wir finden dafür die Botschaft der drei Engel aus Offenbarung 14, 6 bis 11. Dort kommt der erste Engel und sie alle, die fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen auf Erden wohnen und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern und sprach mit großer Stimme. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Nun, dieser erste Engel führt und bringt die Einladung. Er ist nicht gerichtet an die Gläubigen. Ihr seht, hier ist ganz klar an alle Heiden und Geschlechter und Sprachen und Völker. Allen, die auf Erden wohnen. So wie jetzt allen, die auf Erden wohnen, eine Alternative gegeben wird zu Gott, dass sie das den Götzen anbeten, den runden Ball mit seinen roten Punkten, so wie sich manche vorstellen, so wie die ganze Welt diesem einen Götzen huldigt, so wird der ganzen Welt der Name Gottes und deutlich gemacht, fürchtet Gott, nicht dieses Ding, dieses erfundene Ding, das, was nichts tun kann. Fürchtet keine Götzen, sondern fürchtet Gott. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Das heißt, für die ganze Welt wird eine letzte Einladung gebracht. Die fürchtet Gott ist nicht eine Idee, dass man Gott fürchten soll, in Angst haben, so wie man vor dem bösen Götzen hat. Nein, die Furcht Gottes ist, dass man realisiert, dass man von Gott abhängig ist und nicht von einem Götzen oder von Menschen. Weil ich habe nichts zu fürchten, wenn ich von Gott abhängig bin. Ich habe nur etwas zu fürchten, wenn ich an den Götzen glaube und ihn anbete. Dann habe ich zu fürchten. Dann fürchte ich nicht nur den Götzen, sondern dann werde ich auch im Gericht mit Gott ein Problem haben. Aber bin ich in der Abhängigkeit zu Gott, bin ich sein Kind, dann muss ich mich nicht fürchten vor dem Gericht. Aber diese Botschaft ist jetzt an die Welt, an die Menschen, die Gott nicht kennen. Und sie sollen wissen, dass Gott Richter ist, dass Gott derjenige ist, der sie gemacht hat und der allein, von dem man allein abhängig sein kann, nämlich, dass man ihn anbetet und betet an den. Das heißt, kommt weg von der Anbetung der Götzen. Kommt weg von der Anbetung der Menschen. Kommt aus dieser Sklaverei der Menschenabhängigkeit heraus und kommt in die Freiheit der Kinder Gottes. Weil Gott hat uns frei gemacht, damit wir in dieser Welt stehen und klar und deutlich die Seinen sind. Weil dort, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Die Menschen sind nur in Gefangenschaft, weil sie den Götzen anbeten, weil sie Menschen anbeten, weil sie ihre Freiheit von den Staaten oder ich weiß ja nicht, von welchen Institutionen kaufen wollen. Das ist keine Freiheit, das ist Sklaverei. Wenn du dir irgendeine Freiheit erkaufen musst, ist das Sklaverei. So, wer Gott anbetet, wer von Gott abhängig ist, der muss sich nicht fürchten vor dem Gericht und er ist der Freie, der in dieser Welt handeln kann, nach seinem Gewissen, nach seinem Verstand, der nicht gezwungen werden kann, etwas zu tun, was völlig sinnlos und irrational ist. Das ist die Einladung. Wurde sie schon gegeben an diese Welt? Nun, nicht wirklich. Deshalb kommt sie zu dem Zeitpunkt, wo das Volk Gottes, nämlich die Hebräer, fertig sind, wenn sie gerichtet sind, wenn sie alles aus ihrem Leben herausgetan haben, was etwas hindert. Wenn sie zu dem Punkt, wie der Hebräerbrief sagt, zur Heiligung gekommen sind, dann werden sie diese Botschaft in ihrer schönsten Reinheit erklären der Welt. Einfach und klar. Zeigen, dass nach dem Gesetz aller Dinge Anbetung Abhängigkeit ist. Und dass kein Geschöpf unabhängig ist. Und dass man eine große Chance bekommt, aus der falschen Abhängigkeit, die Angst und Unsicherheit und Sklaverei bedeutet, in eine Abhängigkeit kommt, die Freiheit, Frieden und Freude bringt. Wird da jemand das Angebot ablehnen? Nun, wir wissen, dass die viele schon verstockt sein werden, aber wir schauen nach vorne auf eine große Ernte, dass viele Menschen noch in all dieser ganzen Welt, sie müssen alle diese Botschaft hören, bevor sie sich endgültig entscheiden können für die eine oder die andere Seite. Aber dieser Engel ist nicht alleine mit seiner Botschaft. Es kommt ein anderer Engel, folgte nach, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein der Hurerei getränkt, alle Heiden. Nun ist die Frage, diese Engel sind natürlich Boten. Es geht nicht, dass Engel auftreten werden. Nein, es werden, wie ich gesagt habe, die Hebräer auftreten, nämlich die, die durch das Gericht gegangen sind und erkannt haben, was Babylon ist. Weil Babylon ist durcheinander und wer noch in Babylon sich befindet, wird das Durcheinander nicht auseinanderhalten können. So was führt dazu, dass man eine Botschaft sagt, sie ist gefallen, Babylon. Wir haben gesehen, dass Babylon eine Zusammenfassung der Gottlosigkeit ist. Babylon ist die Wurzel, wo alle Religionen drin sind. Ja, nicht nur gewisse Kirchen oder wie wir denken, die Hauptkirche im Mittelalter, die verfolgt hat unter dem Papsttum. Nein, Babylon ist die weltumfassende Gottlosigkeit. Aber diese Gottlosigkeit zeigt sich ja gerade als Gottähnlichkeit. Das heißt, wir wollen ja alle Gott anbeten. Und wann fällt Babylon? Dann, wenn man die Maske herunternimmt. Wenn man erkennt, dass das, was es vorgab zu sein, nicht ist. Dann ist ihre Maske gefallen. Und als diese Krise begann, als wir gesehen haben, wohin die Reise geht, da ist die Maske Babylons heruntergefallen. Deshalb werden wir ganz deutlich neben der Einladung zum Anbetung Gottes sagen müssen, die Anbetung Babylons führt zum Tod. Und wir müssen sagen, wir müssen sie mit der Wahrheit entblößen sozusagen. Weil die Wahrheit wird Klarheit bringen in das Durcheinander. Ja, die Welt scheint gottlos zu sein. Gott kommt in diesen ganzen Diskussionen nicht vor. Seit 2 Jahren ist er gestorben. Aber die Kinder Gottes werden dieses System, das ja weltweit allumfassend, das sagt hier die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein ihr Hurerei getränkt, alle Heiden. Das heißt, alle haben getrunken. Und jetzt müssen sie erkennen, dass dieses Trinken eine Not bedeutet. Und dann haben sie die Wahl. Hier ist Gott, der Schöpfer. Und hier ist die Hure Babylon, die Gottlosigkeit, die Gesetzlosigkeit. Und sie ist gefallen, weil man jetzt sieht ihren Betrug. Es geht hier nicht um den Fall, wenn sie zerstört wird. Nein, wenn ihr schlaues Wesen, wenn das, was sie so erfolgreich gemacht hat, offenbart wird durch die Kinder Gottes, dann ist Babylon gefallen. Aber es folgt noch ein dritter Engel, den er nach und sprach mit großer Stimme. So jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt sein Mahlzeichen an seine Stirn oder seine Hand. In dieser Phase sind wir. Das heißt, dieser dritte Engel sagt jetzt die Zusammenfassung. Wenn also man am Tier festhält, wir haben gesehen, das ist die staatliche Macht, an seinem Bild, wir haben gesehen, das ist dieses Mikroorganismus, das wir heute so anbeten. Und das Mahlzeichen ist die Zahl des Tieres oder die Zahl, wie wir wissen, die Zahl, die uns der globale Staat sozusagen gibt, die wir entweder an Hand oder Stirn uns geben lassen müssen. So jemand das tut, so jemand sozusagen der staatlichen Macht gehorcht und sie anbetet, so jemand das Bild anbetet, nämlich glaubt, dass ein Mikroorganismus, ein totes Ding, ihn töten kann und ihm sein Leben nehmen kann, der glaubt daran, dass die Gefahr von außen ist und nicht innen, der wird dann das Mahlzeichen annehmen und wird damit für immer gekennzeichnet sein als ein Feind Gottes, als einer, der trotz dieser großen Klarheit der Wahrheit, der Klarheit des Gesetzes, dennoch sich verkauft. Der wird von dem Wein des Zorns Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln. Das heißt, ihr seht, so wie Gott sein Volk warnt, die Hebräer, dass sie verloren gehen könnten, dass sie verpassen könnten durch Unglauben, so wird jetzt die Welt gewarnt. Wenn sie auf der einen Seite die Wahrheit haben, die Enthüllung der Lüge, und dann dennoch weitermachen in der Lüge, dann werden sie trinken von dem Zorneskelch Gottes. Warum kommt dieser Kelch? Weil, wenn der Mensch erkennt seine Boshaftigkeit und daran festhält, dann ist er ja gleichzeitig auch ein Mörder. Gott wird niemanden seinen Zorn geben, der nicht ein Mörder ist. Aber in diesen Tagen sind alle Mörder geworden. Und das Morden geht vorwärts. Und man merkt es nicht, dass jeder sich an diesen Morden beteiligt. Deshalb ist dieser Zorn Gottes ein gerechter Zorn. Er führt gerecht alle die, die dieses Mahlzeichen annehmen, die ja das als Beweis nehmen, weil sie an das Tier, an die Staatsmacht und an den Fremdkörper Glauben, der sie krank machen kann. Der wird trinken von dem Wein des Zornes Gottes. Er wird sehen, wer wirklich Gott ist. Und vor dem Lamm und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier haben angebetet und sein Bild und so jemand hat das Mahlzeichen seines Namens angenommen. Ja, das ist die Konsequenz der Anbetung des Tieres. Man hat keine Ruhe, Tag und Nacht. Und das ist das Gegenteil von dem, was die haben, die Kinder Gottes sind. Sie gehen in die Ruhe Gottes ein. Das ist der Unterschied. Sie haben die Ruhe Gottes, weil sie in Gott sind. Und die anderen haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier angebetet und sein Bild und das Mahlzeichen angenommen haben. So, ich habe nochmal die Definition der Anbetung hier genommen von letztes Mal. Wenn ich ein Computer wäre, dann wäre die Verbindung zur Bedürfnisquelle Anbetung. Für wie viel Prozesse braucht ein Computer Strom? Er braucht ihn für alle. Und das ist eine Frage, die jeder gleich beantworten wird. Was ist Anbetung für den Menschen? Es ist die Verbindung zur Bedürfnisquelle. Er hat entweder Gott als Bedürfnisquelle oder Satan und die Menschen. Er kann nie etwas tun, ohne dass er an einer Quelle angebunden ist. Genau so wie ein Computer ohne Strom nichts kann, muss der Geist des Menschen von einer Quelle sich informieren und sich orientieren. Und zurzeit ist es ja ganz deutlich, dass die Menschen unterschiedliche Quellen haben. Dabei gibt es ja nur zwei. Entweder habe ich Gott als Quelle für die Informationen, die stimmen, oder ich habe die Menschen als Informationen. Für jeden Gedanken, für jede Tat ist der Mensch von einer Quelle abhängig. Deshalb ist es so erstaunlich, die Blindheit der gläubigen Menschen heute in dieser Welt. Warum reduziert der religiöse Mensch die Anbetung auf ein religiöses Thema, zum Beispiel meine Gemeinde, an den Anbetungstag? Warum reduziert man? Wieso schließt man nicht ein alle Taten des Menschen und sieht nur manche als die, die geprüft werden? Und das ist das Geheimnis, sage ich jetzt mal, der Gottlosigkeit, dass die gläubigen Menschen ihren Glauben reduzieren auf das Religiöse und nicht auf den Alltag. Wir haben hier die Zusammenfassung. Gott hat Adam geschaffen. Er war abhängig von Gott. Er lebte aus Gott. Er hatte nie die Idee, nicht aus Gott zu leben. Er wurde geprüft und er hat sich selbst betrogen und wurde damit in seinem Herzen verändert. Diese Veränderung brachte den Tod mit sich. Es brachte mit sich die Trennung von Gott. Und alle seine Nachkommen werden tot geboren. Das heißt, sie haben keine Möglichkeit, Gott anzubeten. Sie sind nicht in der Lage, Gott anzubeten. Sie sind nur in der Lage, die Anbetung zu Menschen zu geben. Solange diese falsche Identität im Menschen die Regierung hat, ist eine Anbetung Gottes nicht möglich. Deshalb müssen wir der Welt erklären, Jesus kam in diese Welt. Und das wird uns der Hebräerbrief im Detail erklären. Er kam, weil er die Welt wieder verband mit Gott. Und er sollte und hat eine Erlösung gewirkt, dass jeder aus der Anbetung von Menschen, aus der Abhängigkeit zu Menschen frei wird und wieder in die Anbetung Gottes kommen kann. Satan wollte dieses Werk verhindern. Er kommt auf als der Drache in Offenbarung 12. Aber er versteckt sich hinter der staatlichen Macht und hat immer durch die staatliche Macht gewirkt, weil die Frau Babylon sitzt auf dem Tier, das sitzt. Sie steuert die weltliche Macht, so wie wir das vor zwei Vorträgen gesehen haben. So, hier ist ein Kampf. Christus siegt in diesem Kampf in sich selbst. Er zerstört in sich selbst das, was den Menschen in die falsche Anbetung bringt. Er muss den ganzen Menschen zerstören, und wir werden die Details im Brief, im Studium sehen, um dann aus dem Grab als ein neuer Mensch aufzustehen mit einer neuen Identität, der jetzt für immer verbunden ist mit Gott. Er ist der zweite Adam. Er hat eine neue Identität. Er ist unsterblich. Für alle Zeit ist die Möglichkeit zur Sünde verbannt. Er ist von Geburt an das Ebenbild Gottes. Und dieses ist das Angebot, das Gott an alle Gefangenen Satans gibt. Und jeder kann einziehen durch den einen Weg, den es gibt, durch den Glauben. So, dieses ist das, was Gott der ganzen Welt, aber zuerst seiner Gemeinde anbietet. Es ist die wahre Anbetung. Es ist die Sabbatruhe, die allein durch den auferstandenen Christus möglich ist. Und die, die ihm treu sind, werden versiegelt mit dem Tag, den Gott dafür genommen hat. Auf der anderen Seite, in der Finsternis dieser Welt, versucht das Tier. Es hat eine religiöse Macht, aber es hat noch keine politische Macht. Zumindest nicht in dem Ausmaße, wie sie die Bibel beschreibt. Sie wird dieses politische Ausmaß bekommen durch alle Regierungen dieser Welt. Die 10 Hörner aus Offenbarung 17, die 10 Könige, die werden ihr Reich empfangen. Und 10 bedeutet insgesamt. So, das heißt, alle Regierungen dieser Welt werden zusammen mit dem Tier, sie sind alle staatliche Mächte, aber sie werden, und hier schmilzt sozusagen Babylon und die staatliche Macht zu einem zusammen. Und sie kommen nur zur Macht durch das Bild des Tieres. Ohne das Bild des Tieres hätten heute die Regierungen nichts zu sagen über das Volk. Sie wären dort Administratoren, wie sie es mehr oder weniger bisher gewesen sind. Aber jetzt durch dieses Bild des Tieres bekommen sie eine Autorität, die sie ausnutzen dazu, dass sie allen Menschen eine neue Identität geben wollen. Eine Identität, die du aufgrund eines Tests, aufgrund einer Impfung, irgendwas, bekommst du jetzt eine neue Identität. Das ist nur möglich durch das Bild des Tieres. Und du bekommst eine neue Zahl. Du wirst nämlich zur Zahl. Weil Sklaven, die haben keine Namen. Das sind nur Zahlen. Und sie werden auch versiegelt. Weil wenn jemand das Mahlzeichen annimmt, haben wir gelesen, der kann nicht mehr zurück. Es ist der Punkt, wo man nie mehr zurückkommen kann. Dieses Mahlzeichen trennt die Welt der Kinder Gottes von der Welt der Kinder des Teufels. Und es ist eine Trennung, die sichtbar ist und sichtbar sein muss. Und sie steht unter dem Bild des Tages, der Sonne, weil man die Sonne genommen hat, als Götzen. Und deshalb hat man den Tag verändert vom wahren Ruhetag, dem siebten Tag, auf den ersten Tag der Woche. So, wir sollen ein Licht und Salz der Erde sein, die Einladung und Warnung geben der letzten Generation. Was ist der Inhalt? Der Hebräerbrief hat einen Inhalt, den wir in den nächsten Stunden studieren werden. Es ist die Anstrengung, der riesige Aufwand Gottes, damit die Gemeinde ans Ziel kommt. Aber wenn sie ans Ziel kommt, dann wird sie das Licht sein, damit viele noch dazukommen in diesen letzten Tagen. Die Sendung der Propheten, der Engel, es ist eine Botschaft, die Gott gibt. Und der Hebräerbrief hat zum Zentrum, als Inhalt, die Gabe seines Sohnes zum Opfer, zum Hohepriester und zum Richter. Er nimmt alle drei Funktionen ein. Wodurch wird das Ziel erreicht? Es gibt nur einen Weg, den wir gehen können. Und das ist durch den Glauben. Und der Glaube ist nichts anderes als der Glaube Jesu. Diesen Glauben wollen wir lernen. Weil dieser Glaube Jesu muss unser Glaube werden. Weil die einzige Lösung, die der Mensch hat, aus der Sklaverei herauszukommen, ist Christus. Und es ist er, sein Werk, das uns mit dem Vater wieder verbindet. Und dieser Glaube muss unser Glaube werden. Weil wenn er unser Glaube ist, dann so wie Jesus gestanden ist, als er verfolgt war, so wie Jesus durch alles gegangen ist bis zum Tod am Kreuz, werden auch wir ihm treu folgen. Als die Freien, als die, die im Geiste in Gott sind und sich mit nichts gefangen nehmen lassen. Das heißt, im Geist sich gefangen nehmen, sondern trotz Verfolgung werden wir die Freien sein, weil wir haben uns nie gebeugt vor einem Götzen und wir haben nie geglaubt und angenommen Gebote von Menschen, sondern allein das Gebot Gottes. So, dieses ist das schöne Studium, das uns bevorsteht, und ich freue mich darauf. Amen.